Fachlos. So, moin, moin. Millerton Redaktionssitzung Nummer 12. Wir haben das Dutzend voll gemacht. Heute mal wieder montags mittags, pünktlich zur Mittagspause sozusagen. Wir essen nicht, sondern wir sabbeln. Und noch nicht dabei, ich fange erstmal an mit den Leuten, die noch nicht dabei sind. Nina, es tut mir leid. Noch nicht dabei ist Mike, der wird im Laufe dieses Gesprächs dazukommen. Aber da wir das alles ein bisschen dazwischen quetschen mussten, haben wir trotzdem entschieden, wir machen das jetzt hier um diese Zeit, nämlich um 11:15 fangen wir damit an und dann gucken wir mal, weil wir hinten raus wahrscheinlich wieder sowieso zu lange werden, auch wenn wir uns vornehmen, ganz kurz zu sein. Ich sage schon wieder viel zu viel. Hallo Nina, wie geht's
dir? Hallo, mir geht's ganz okay. Ich habe ein bisschen eine Schnupfnase, aber sonst alles gut.
Das gehört ja zum guten Ton, ne? Also ich habe drei kleine Kinder, da muss ich sagen, das zählt ja schon gar nicht mehr als Krankheit. Da war ich mal beim Kinderarzt mit, ich glaube, das muss schon ein paar Jahre her sein, weil das war wahrscheinlich mit der Ältesten. Und die war erkältet und wir waren im November da und der hat das dann abgehört, weil die hatte auch Husten und so, hat dann abgehört und gesagt so, ja, ich höre das mal ab, ob da irgendwie auf dem Bronchien was ist, und sagte dann so, nee, ist nichts auf dem Bronchien, ist ein normaler Erkältungshusten, kann bis April andauern. Im November, sagte er das.
Na toll.
Ja, genau, danke schön, habe ich auch gedacht. Aber es ist einfach so, also bist du nicht gefeit vor. Gut, du warst auch nicht in Heidenheim, wie niemand von uns war in Heidenheim. Mike war auch nicht in Heidenheim. Mike hat heute schon beschrieben, habe ich in der Lage gelesen, wie er das Spiel erlebt hat, irgendwie auf dem Brocken oder so, der war im Harz. Wo hast du denn das Spiel mitbekommen?
Ich war im Clubheim, ich habe da geguckt.
Oh, erzähl mal, wie ist denn das im Clubheim, Fußball gucken?
Voll, aber... sonst eigentlich ganz gut, aber man muss früh da sein. Also ich hatte noch irgendwie Glück, dass ich da vorne auf der Bank einen Platz ergattert habe und auf der Leinwand gucken konnte. Mhm. Aber viele Leute standen auch oder haben sich auf den Boden gesetzt oder so. Also es war gut was los.
Ja, okay. Aber dann hat es ja zumindest, also dann hast du mehr vom Spiel gesehen als ich zu der Zeit und auch als Mike, weil ich habe, glaube ich, das allererste Mal seit... Oh, weiß ich gar nicht. Richtig langer Zeit. Ich hatte einen Termin, einen unverschiebbaren Termin, ein Familienevent, bei dem ich nicht, da konnte ich nicht sagen, nee, ich komme erst später oder so. Ich habe die ersten 20 Minuten des Spiels, bis zum Elfmeter-Tor habe ich das gesehen. Mhm. Und danach sind wir unterwegs gewesen. Ich hatte nur noch den Live-Ticker zur Hand. Und als dann irgendwie kurz vor, und da habe ich erstmal gemerkt, wie schlimm das eigentlich ist, weil ich habe natürlich schon nicht in den letzten Jahren auch mal ein Spiel verpasst, aber das habe ich dann meist immer so abgestimmt, dass ich das Ergebnis nicht kannte, also Scheuklappen auf, Augen, Ohren zu und dann 3 Stunden durch die Gegend gelaufen, ohne das Ergebnis zu kennen und dann das Spiel geschaut, ohne das Ergebnis zu kennen, das ging. Aber jetzt, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich war emotional völlig fertig vor dem Spiel schon. Ging es dir auch so?
Ja, weiß nicht. Ich war eher erleichtert danach. Also
ja, danach warst du erleichtert. Ach, aber, ja, davor. Ach, du meinst, du hast davor hast du nicht gemerkt, wie nervös du warst. Erst danach hast du gemerkt, wie nervös du gewesen bist.
Ja, doch, davor dachte ich aber auch, also dass wir gewinnen müssen. Also ich war schon mit einer gewissen Anspannung schon in das Spiel gestartet so, aber am Ende, also einfach vor allem, weil Bochum mich so abgefuckt hat.
Ja, total. Bochum also, haben wir ja noch gar nicht besprochen in diesem in dieser Redaktionssitzung, weil wir die, da hatten wir, wir hätten vielleicht eine Redaktionssitzung aufgenommen am Donnerstag, wenn St. Pauli besser gespielt hätte in Bochum, aber nein, wir hatten einfach keinen Bock und das wäre auch nicht schön geworden am Donnerstag. Das wäre einfach nicht, da hätte niemand was von gehabt. Aber Nina, du darfst dich nochmal zum Bochum-Spiel auslassen. Wir nehmen das mit rein.
Ach, ja, ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so geflucht in einem Stadion wie da. Also ich war richtig, richtig am Pöbeln und alle um mich rum anschreien. Also nicht um mich rum, aber die Spieler auf dem Feld so. Aber alle um mich rum haben mitgekriegt, wie sehr ich geschrieben habe. So.
Es war auch gefühlt, dass...
Danach keine Stimme mehr.
Ja, es war auch, also ich fand, mir ging es ähnlich. Also ich war vor dem Fernseher, ging es mir ähnlich und ich fühlte mich irgendwie zurückversetzt in so ganz schlimme Zweitliga-Jahre, weiß ich nicht. Der FC St. Pauli reist zum Tabellen 18 nach Ingolstadt oder sowas. Das waren auch immer so richtig Scheißspiele und man wusste eigentlich genau, ja, je länger das so 0-0 steht, umso wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann Bochum so ein reinmurmelt da irgendwie. Und dann ist es halt auch genau so gekommen.
Ja, also weiß ich nicht. Ich habe auch, also als dann der Spieler, der von Bochum da neu reingekommen ist und den Ball da reingeflankt hat, da habe ich auch schon geschrien, so lass dir doch nicht reinflanken und so. Und dann hat er geflankt und dann ist das Tor gefallen und dann war ich einfach nur extrem genervt.
Ja. Das ging nicht nur dir so. Und wenn man noch nicht mitbekommen hat, dass diese Niederlage dann doch irgendwie ein bisschen mehr war als einfach nur ein weiteres Spiel mit 0 Punkten und dann auch noch gegen einen direkten Konkurrenten, hat dann vielleicht auch mitbekommen, was dann am Freitagmorgen auf der Pressekonferenz los war, als Alexander Blessin so für seine Verhältnisse doch schon ziemlich deutlich geworden ist, was jetzt das Spiel in Heidenheim angeht, dass man da, ich glaube, er hat gesagt, ein Ausrufezeichen setzen müssen und eine Reaktion zeigen müsse. Und ich sag mal so, als ich ihm zugehört habe, habe ich gedacht so, boah, ich möchte kein Spieler sein und das Spiel in Heidenheim auch verkacken. Also kein Spieler von ihm sein und das Spiel in Heidenheim auch verkacken, weil das war schon, da hat man schon gemerkt, so, wow, das hat hinter den Kulissen, hat es, glaube ich, ein bisschen geknallt.
Ja, umso genau, besser, zurück, dass er
war. Genau, zurück zum Samstag. Also du im Clubheim natürlich Live-Bild gesehen, ich nicht im Clubheim, sondern nur mit dem Ticker, mit meinem Handy bewaffnet, zudem irgendwo im Nirgendwo mit richtig schlechtem Netz und dann irgendwann, wann war es, 87. Minute, ploppte dann auf 1-1 und ich habe natürlich nichts vom Spiel gesehen, aber ich habe dann natürlich schon wutentbrannt mein Handy weggesteckt und gedacht, es war ja so klar, dass so eine Scheiße wieder passieren müsste, wir sind mal wieder die Deppen der Nation, bla bla bla, habe mich völlig in Rage geredet, bin dann mit meinen Kindern unterwegs gewesen und war dann irgendwie auf irgendeiner kleinen, so eine kleine Runde gedreht, also 5 oder keine 10 Minuten waren es, aber auch keine 5. Und dann habe ich, so nörgelig wie ich war, habe ich in mich reingemurmelt und gedacht, ja, will ich mal gucken, ob es jetzt so geblieben ist oder ob wir die Scheiße noch verloren haben, so ungefähr. Und dann guckst du da rein ins Handy und da steht es auf einmal 2-0. Das war fantastisch. Weil ich habe auch nicht mitgekriegt, dass da eine VAR-Prüfung stattfindet oder so, ne? Sondern ich habe gedacht, 1-1, scheiße, ich hätte mein Handy am liebsten da in den Teich geworfen oder so. Und da habe ich gedacht, so, ah, was für ein Abfuck und so.
Ja.
Und dann guckst du wieder rein, steht 2-0 und ist schon abgepfiffen und alles ist super.
Ja.
Also das war ein ganz fantastisches Erlebnis, muss ich sagen. Alles davor war scheiße, also wirklich scheiße. Auch da 1-0 führen und zu wissen, da läuft ein Spiel und du unterhältst dich jetzt mit dem und dem so. Es war alles okay, ne? Aber ich wurde mehrfach ermahnt, dass ich doch bitte mal das Handy aus der Hand nehmen soll. Und ich dachte, ich kann nicht. Aber
ja,
nee, das war gut. Wie nimmt man denn solche Minuten? Ich fand das sehr schön. Johannes Eggestein hat danach im Interview gesagt, angesprochen auf die Zeit da, dieses Warten, weil es hat ja auch so ewig gedauert, die Prüfung. Da hat er auch gesagt, ja, das frisst einen schon auf, hat er gesagt. Wie nimmt man das denn im Clubheim wahr?
Also ich saß da auch und also als das Tor gefallen ist, ist mir echt richtig das Herz in die Hose gerutscht. Also furchtbar.
Es sah ja auch im ersten Moment auch nicht so aus, als wenn da irgendwas regelwidrig sei, ne?
Nee, eben. Ich dachte auch so, ja, toll, das war's jetzt. Und dann war ich mir aber auch bei der VAR-Prüfung nicht so sicher, ob das jetzt wirklich Handspiel war. Und dann, weiß nicht, am Ende war es ja auch nicht das Handspiel, sondern das sehr, sehr knappe Abseits.
Der wird sich so ärgern. Franz Kretzig ist das. Franz mit S übrigens. Kretzig ist das gewesen. Der hat schon den Elfmeter verursacht und dann hat er die Aktion.
Ja, genau.
Ja.
Echt, ey. Aber nee, ich saß, also es hat ja auch ewig gedauert, diese VAR-Prüfung schon wieder. Und ich dachte auch schon, ja, komm, gib schon einfach das scheiß Tor, egal.
Dann gib's halt. Hauptsache, das Spiel ist bald zu Ende.
Ja, echt, ey. Aber dann, als es dann um das Abseits ging, dann dachte ich so, okay. Gut, Glück gehabt. Weiter geht's. Ja.
Wahnsinn. Also echt, hab dann auch, obwohl ich das Ergebnis kannte, habe ich mir dann natürlich noch, weil ich auch einen Bericht drüber geschrieben habe, habe ich mir dann abends noch das ganze Spiel von vorne bis hinten einmal reingezogen und hab dann auch so die Minuten da nochmal, ne, dann ist ja ganz witzig, wenn man den Ticker liest, ne, und ich lese dann natürlich auch mehrfach, in Erwartung, dass ein neuer Ticker-Eintrag kommt. Mhm. Kommt aber nicht, nervt total. liest man natürlich auch die älteren Sachen. AFM-Radio ging auch nicht und konnte ich auch nicht mehr vor meiner Familie sozusagen verantworten. Aber dann liest man ja mehrfach, was da so für Einträge gekommen sind. Ne? Dann kommt hier Philipp Treu mit der Chance und da David Nemeth rettet Grab nochmal und so. Und dann ist es witzig, wenn man das so liest, auch in mehreren Tickern natürlich, mehrfach liest und dann so ein bisschen verinnerlicht hat und dann das Spiel sieht und sieht, aha, das haben die gemeint, so ungefähr. Das fand ich ganz witzig. Ja. Aber konnte ich natürlich auch ein bisschen entspannter gucken, weil ich das Endergebnis kannte. Sonst hätte ich das, glaube ich, wenn St. Pauli verloren hätte oder das beim Unentschieden geblieben wäre, der hätte nicht so viel Spaß gehabt. Und da muss man die Scheiße ja trotzdem gucken, wenn man drüber schreibt. Das ist ja noch schlimmer, wenn du es zumindest live siehst, dann kannst du es dir nicht aussuchen, kannst du nicht sagen, es wird ein Scheißspiel, ich muss darüber schreiben, sondern dann sagst du ja, ich guck mal, was das wird, ich guck und ich schreibe sowieso drüber und dann, wenn das Spiel fertig ist, dann hat man schon so viel geschrieben, da kommt man nicht mehr zurück. Aber wenn St. Pauli dann, wenn du dann schon kennst, oh, wir haben 5-0 verloren und richtig Schrott gespielt in irgendwo und dann weißt du, ich muss mir das jetzt nochmal angucken, um darüber auch noch einen Bericht zu schreiben. Ich muss mir das nochmal antun. Habe ich glücklicherweise noch nie gehabt. So eine schlimme Situation.
Ja, dann bleibt das hoffentlich so. Aber ja.
Genau. Bleiben wir nochmal beim Sportlichen. Dann hast du ja auch, wenn du es im Clubheim gesehen hast, dann hast du ja beste Sicht gehabt, anders als im Fanblog, auf das Startelfdebüt von James Sands und Noah Weishaupt. Was sagst du zu den beiden denn?
Also Noah Weishaupt fand ich jetzt bei allen seinen Einsätzen bisher ziemlich gut. Und zweikampfstark und so, also der ist echt auch sehr gute, schlaue Pässe gemacht und so, also den fand ich total gut. Sands ist mir ein bisschen weniger aufgefallen, aber ist auch nicht schlecht. Also ich fand den auch...
Ist nicht negativ aufgefallen,
ja. Nee, auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen. Ich fand manchmal ist er ein bisschen... mir ist aufgefallen, dass er manchmal ruppig reingeht in die Zweikämpfe, aber sonst... Also das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ich glaube, das ist etwas so ein Element, was uns bisher gefehlt hat.
Voll.
Und das war schon, als der verpflichtet wurde und ich mir dann die Zahlen von ihm angeguckt habe, habe ich schon gesehen, so oha, der foult ganz schön viel. Mhm. Und das in der MLS, also da, wo sowieso ein durchaus härterer Fußball gespielt wird, da habe ich schon gedacht, so, der wird in der Bundesliga, wird er wahrscheinlich noch ein, zwei Mal richtig an die Grenze kommen, ist er ja auch, ne? Der war ja gelb-rot gefährdet, musste ja runter. Geile gelbe Karte gesehen, habe ich so auch noch nicht gesehen. Erinnerst du dich an die gelbe Karte hier bekommen?
Nee. Weiß ja, ich gerade nicht mehr.
Total geil. Aber Konter unterbunden. Und zwar taktisches Foul. Der hat gar keinen Gegenspieler um sich rum gehabt, sondern da wollte jemand den Diagonalball spielen und das wäre ein guter Diagonalball geworden, weil da war 2-1 die Situation. Mhm. Und dann hat er die Hand rausgenommen und hat den Ball mit der Hand sozusagen abgefischt.
Ja. Ja. Auch eine Variante. Das sieht
man so selten, ne? Da muss man ja ehrlich sagen, da muss man erst diesen Impuls musst du ja erstmal haben, zu sagen, oh, da gehe ich jetzt mit der Hand hin.
Ja.
Aber ja, fand ich ganz gut. Genau. Und das ist halt ein Vorteil, oder ich sag mal so, bei Sechsern ist es ja oft ein, ein Ausdruck von Qualität, wenn man sagt, den habe ich nicht so wahrgenommen. Mhm. Weil der ja eher dann für kurze Pässe, Räume zulaufen und so ist und eher so als Ankerspieler irgendwie vorhanden ist und so. Und ich glaube, die Rolle, die passt ziemlich gut zu ihm. Ich glaube, genau. Dadurch wird Jackson Irvine ein bisschen freier, kann ein bisschen mehr in der Offensive machen und so.
Ja, das hat man auch gemerkt.
Tut dem Ganzen ganz gut. Also ich war auf jeden Fall begeistert. Ich habe dann in die Zahlen geguckt. So viel kann ich sagen. Ich schreibe einen Nachdreher zum Heidenheim-Spiel. Da geht es auch um James Sands, und das habe ich auch schon vollmundig angekündigt, ohne mir die Zahlen von ihm angeschaut zu haben, weil ich dachte, der hat ein super Spiel gemacht. Jetzt habe ich in die Statistiken geguckt, es ist gar nicht so super gewesen. Und dann jetzt muss ich mir, man überlegt dann ja so, wie kommt es zu dieser Diskrepanz zwischen, ich fand den super und die Zahlen sagen, aber der ist nicht so super. Entweder habe ich natürlich eine total braun-weiße Brille auf, das stimmt, aber das habe ich auch bei Carlo Bucalfa, also das macht dann keinen Unterschied sozusagen. Ich glaube, er ist so einer, schreibe ich alles im Artikel auch, aber sage ich dir jetzt auch gerne, Timo Schulz hat mal zu mir gesagt, ich glaube, das haben wir auch im Podcast damals, in dem Podcast-Projekt aufgezeichnet, der hat gesagt, das ist ein guter Sechser, das merkt man daran, dass er gut ist, wenn alle Spieler um ihn herum besser werden. Mhm. weil er halt dafür sorgt, weil er halt so eine Balance, so ein Gleichgewicht gibt, weil er Räume zuläuft und. Das war damals bei Eric Smith auch so. Der hat auch scheiß Statistiken gehabt immer. Hat er heute teilweise noch. Und macht aber, du merkst trotzdem, weil es ist ja unumstritten, dass Eric Smith das Team besser macht, so, ne? Aber es ist halt, gibt halt so Spieler, das kannst du in Statistiken nicht abbilden. Und das ist bei James Sands, glaube ich, auch so. Hallo Mike.
Hallo.
Hallo Tim, hallo Nina. Ich habe gerade Eric Smith und Scheiß in einem Satz von Tim gehört. Ich glaube, das ist
du. Scheiße, dass er eine gelbe Karte gesehen hat, ja, könnte man sagen. Und gesperrt ist jetzt.
Stimmt, ja. Nehmen wir schon auf?
Mhm. Oh, mhm. Hallo. Viertelstunde schon. Sind schon dabei. Du, wir haben Bochum schon abgearbeitet.
Ja.
Da musst du dich nicht mehr drüber aufregen.
Gott sei Dank.
Dann haben wir Heidenheim, wir sind schon bei der Einzelspielerkritik.
Das kann große ich nicht Ganze viel beitragen. Ich war, habe ich ja wenig gesehen.
Genau,
Bushaltestelle
im Harz. Ich habe auch berichtet von meinem Ticker-Erlebnis und Nina hat aus dem Clubheim berichtet. Und jetzt sind wir schon bei James Sands angekommen. Und hast du seine gelbe Karte gesehen?
Nee.
Fantastisch. Nina hat die gar nicht in Erinnerung, weil die war auch irgendwie unscheinbar. Aber es war eine komplett wilde Aktion, habe ich nämlich so noch nie gesehen. Ich erzähle es dir gerne auch nochmal. Kontersituation für Heidenheim. Und ich glaube, es ist... Ist ja auch egal, was für ein Heidenheimer Spieler das gewesen ist. Der will einen Diagonalball schlagen auf die linke Seite, von rechts nach links, weil da zwei Heidenheimer Spieler alleine gegen Manos Sayakas gestanden hätten. Und der Ball wäre auch gut gekommen, aber James Sands stand in der Mitte und hat einfach die Hand hochgehoben und den Ball wie so ein Handballer abgefangen.
Geil.
Total geil. Dafür hat er gelb gesehen. Taktisches Foul. Super gut gemacht. Ja. Also der ist dann so abgeditscht, ne? Also er hat ihn nicht gefangen und mit seiner Riesenmasse runtergenommen.
Mach normal.
Ja, genau.
Der
Pass.
Der wäre eh nicht angekommen.
Ja, genau. Ja, genau. Nee, so hat er gelb gesehen. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass hat der Nina nämlich gesagt, dass der ein bisschen öfter foult. Hat er auch gemacht. 5 Fouls hat er in dem Spiel gemacht.
Oh, für keinen Foul eine gelbe Karte ist ja auch gut.
Ja, genau. Also.
Dann weiß er das ja clever einzusetzen.
Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, der wird mit Bundesliga-Schiedsrichtern wird er noch viel Spaß haben.
Aber, Sie mit ihm.
Ja, genau. Aber genau. Deswegen, da ist er ja nicht alleine. Ne? Dabo ist da ja auch. Hat ja auch immer viel Spaß mit Schiedsrichtern.
Wenn ihr schon bei Einzelspielerkritik seid, ne? Ich bin ja einer der allerersten, der immer darüber schimpft, dass Dapo ständig hinfällt, ständig am Boden liegt, viel zu leicht runtergeht und so weiter und so fort. Und wie gut macht er das bitte bei dem zweiten Tor, dass er genau das eben nicht macht. Da waren 3 Situationen, wo er hätte runtergehen können und er läuft einfach weiter, immer weiter, lässt sich nicht unterkriegen und spielt dann den Pass und das Ding geht ins Tor. Wie geil.
Ja, ja, allein der, wie er den Ball gewinnt, ne?
Also. Ja, stark.
Das kann ich auch vorwegnehmen, das kommt auch im Nachdreher. Der hat in der Mixed Zone in Heidenheim war der so mittelmäßig begeistert davon, als er darauf angesprochen wurde, dass er ja neue Konkurrenz hat. Also er sagte, ich habe mich schon immer durchgesetzt und ich weiß um meine Qualitäten und das.
Ja,
aber nur weiß habt es da, Elias Hart kommt zurück, aber das ist Konkurrenzkampf, aber das interessiert mich nicht und so, also so in dem Rahmen, ne?
Ja, finde ich ja völlig legitim. Also wäre ja schlimm, wenn er sagen würde, ja, nee, die sind alle besser als ich. Jetzt habe ich gar keine Aufgabe mehr hier. Hoffentlich darf ich in der U23 spielen. Das wäre ja scheiße, ne? Ich glaube, da musst du als Profifußballer auch das entsprechende Selbstbewusstsein haben, zu sagen, pff, sollen die doch Messi schicken, mir doch egal.
Ja, musst du wahrscheinlich. Ich finde es interessant, weil ich meine, Dapo ist ja sowieso, der trägt seine Gefühle ja auf der Zunge. Sagt man das so? Seine Emotionen auf der Zunge tragen? Irgendwie sowas.
Sein Herz auf der Zunge ist, glaube ich, die richtige Sprache.
Sein Herz auf der Zunge.
I don't know how to say that in English, but...
He is wearing his soul on his tongue.
Klingt als direkt from Liverpool Street.
Yes. Naja, auf jeden Fall ist der ja auch immer, wenn du ihn ansprichst, der ist ja so brutal ehrlich in der Mixzone, ne? Also wenn du ihn ansprichst und sagst, hey Dabo, wie war denn das Schiedsrichter? Und dann musst du im Grunde, manchmal denkst du so, okay,
Biep.
musst du den vor sich selber schützen, weil du denkst so, okay, das könnte rechtlich relevant sein, was du gerade sagst, Dabo.
Strafrechtlich vor allem.
Ja, genau. Aber Genau, das finde ich immer sehr angenehm und manchmal nuschelt der ja auch einfach nur in sich rein. Und aber manchmal ist der halt auch einfach brutal ehrlich und verklausuliert das nicht, ne? Also du merkst halt so, ja, der, weiß nicht, ob der jeden Medien, wahrscheinlich hat er ein Medientraining bekommen und so, aber der moderiert das nicht so weg, sondern das ist so ehrlich einfach, ne? Das ist wie bei Jacko. Jacko ist auch immer so schön ehrlich in der Mixion, das mag ich einfach immer, mag ich total gerne. Eric Smith ist auch ehrlich. Vielleicht alle Englischsprachigen sind ehrlich in der Mixion. Ich überlege gerade, ob Conor Metcalf ist auch mal, der haut auch mal drauf.
Und da also jetzt ja alle im Training immer Englisch sprechen, sind ja alle ehrlich. Das ist ja toll.
Ja, ich meine, Marcel Hartl, das war, der hat 10 Minuten lang eine Phrase nach der anderen gedroschen. Da konntest du nichts rausnehmen. Da hast du gedacht, geil, 10 Minuten, da wird irgendein Zitat dabei sein. Und da hast du das durchgehört und gedacht, nein, das ist alles für die Tonne. Das kannst du alles nicht gebrauchen. Der hat im Grunde 10 Minuten nichts gesagt. So. Naja.
Aber ist nicht Hauke Wahl auch immer ehrlich?
Ja, Hauke Wahl ist auch ehrlich. Ja, das stimmt. Hauke Wahl ist vor allem, der ist auf einmal richtig schlecht drauf. Hat auch richtig keinen Bock. Merkst du schon. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, das Thema, ne? Wie Hauke Wahl mich mit seinen Blicken versucht hat zu töten, als ich ihn fragte, ob er mir eine Frage beantworten will. Ja, hat er gesagt. Und dann die Wortbildschere hätte nicht größer sein können. Er hat ja gesagt.
Ja.
Ja, er hat ja gesagt und hat währenddessen hat er mich innerlich zermalmt.
Der schon wieder.
Ja, genau. Naja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei James Hands sind wir stehen geblieben. Ja, bei James Hands sind wir stehen geblieben. Einzelanalyse. Die schließen wir ab. Und jemand von euch erklärt mir jetzt, ob es einfach reiner Zufall ist und total witzig oder ob es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen Auswärtsfahrten nach Baden-Württemberg und dem Erfolg des FC St. Pauli.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Wie lief es denn davor? Ich meine, waren wir letzte Saison überhaupt in Baden-Württemberg?
In Karlsruhe verloren. Karlsruhe, scheiße. Ah. Das war aber der Schiedsrichter war schuld. Das kann ich jetzt schon sagen.
Das war ein verlorener Tag.
Das war ja auch noch das Spiel mit Kiste und so. Also da gab es ja ganz viel, was wirklich schlimm gelaufen ist. Das würde ich jetzt ausklammern. Ansonsten in Elversberg haben wir gewonnen, das stimmt.
Ja, aber Elversberg ist Saarland.
Das ist schon Saarland, ja.
Siehst du, genau. Also hat das mit Baden-Württemberg gar nichts zu tun.
Heidenheim haben wir das letzte Mal davor ja auch gewonnen, aber wir haben ja auch schon mal in Heidenheim verloren.
Aber wir haben lange nicht mehr in Heidenheim verloren.
Ja, seit Corona.
Seit ich nicht mehr da bin, haben wir nur noch gewonnen.
Seit Corona.
Ja.
Ist so. Also
verrückt. Genau, aber ich habe halt überlegt, ob das irgendwie, keine Ahnung, die Anreise oder so, ob das irgendwas hat, ob die immer an dem gleichen Rastplatz stehen und eine Wurst grillen oder so als Vorbereitung, als Team-Event oder so.
Wie man das so macht als Fußballprofi, ne?
Ja, oder ich meine, das ist ja ganz viel. Ich habe ja mit Mentaltrainern schon mal gesprochen, auch über solche Themen. Und die sagen halt immer, du musst das alles in positiv verankern irgendwo. Die Leute müssen ein positives Gefühl haben und das muss dann im Flow sein und so. Und vielleicht ist da irgendwas, dass das irgendwie in Freiburg oder so, und da haben sie so gute Erinnerungen dran, dass das wieder aktiviert wird, wenn die, was weiß ich, schwarz-gelbe Flagge sehen. Schwarz-gelb ist die von Baden-Württemberg, ne?
Ja.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr.
Kann ja sein. Oder die Länge der Auswärtsfahrt ist das irgendwie oder so. Naja, da würde Augsburg auch mit rein und das war natürlich nichts.
Ja. Also ich glaube, es ist einfach eine lustige Anomalie der statistischen Ausreißer.
Können wir bestimmt total viel Schabernack noch mit treiben.
Also sollten wir in die Relegation kommen, alter Schwede, sollten wir in die Relegation kommen, dann wäre natürlich wahlweise Karlsruhe oder Ulm der Wunschgegner. Ulm können wir, glaube ich, ausschließen. Also dann müssen wir schon in Karlsruhe gewinnen.
Ja, können wir ja mal beim anderen Hamburger Zweitligisten fragen, wie man das macht.
Jetzt geht aber die Stimmung hier ganz drastisch runter. Meine Güte. Ja, Mensch. Ja. Geht's euch gut sonst? Ich habe dir den Einstieg verpasst, es tut mir leid.
Nina. Also das wiederholen wir jetzt nicht nochmal. Ich sagte jetzt nicht, wie es mir geht und Nina auch nicht, bitte.
Achso, schade.
Das machen wir jetzt nicht.
Na gut.
Genau, schauen wir einmal in das, genau, in die, also andersrum, habt ihr euch mal die Tabelle angeschaut und mal genauso wie ich zurückgerechnet, was wäre eigentlich, wenn wir in Heidenheim verloren hätten?
Ja. Nee, ich habe nur nach vorne gerechnet.
Das ist gut, nur noch nach vorne, ist genau richtig, mhm. Nina. Ich bin einer von diesen unverbesserlichen Rückwärtsrechnern, der sich anschaut, ey, wenn wir, ich rechne auch, ey, wenn wir gegen Bochum gewonnen hätten, dann würden wir jetzt schon dastehen. Das mache ich auch gerne. Aber vor allem ist, wenn wir gegen Heidenheim verloren hätten, dann würden wir jetzt auf dem Relegationsrang platziert sein. Nur ein paar Krötenpunkte hinter vor Kiel und Bochum. Und Heidenheim, Union, Augsburg sowieso wären weg. Hoffenheim auch mit 17 Punkten jetzt, ne? Also.
Hey, Hoffenheim und wir würden die Plätze und die Punkte tauschen. Ganz einfach. Da brauchst du jetzt auch kein Studium für. Also, das ist schon recht.
Aber ich meine, es ist ja, also man muss das ja mal festhalten, wie wichtig das gewesen ist, da in Heidenheim zu gewinnen.
Ja.
Ja.
Danke.
Viel lieber hätte ich, dass Union noch verloren hätte und wir noch gegen Bochum gewonnen und dann wäre das alles noch viel besser, aber
man ja, kann ja nicht alles haben. Wir uns jetzt nächstes Wochenende. Ohne jetzt schon zu sagen, wir sind viel besser und so, sondern das sind wir nicht. Ich habe mir jetzt auch als Mantra vorgelegt, dass man bloß nicht optimistisch sein sollte und sagen sollte, gegen Bochum könnte man was holen oder gegen Union, da könnte man was holen, sondern alle Gegner sind schwer, man kann gegen alle verlieren und man muss immer ans Maximum rangehen, um da ranzukommen. Ich habe das jetzt, der Trainer hat mich soweit, ich habe das jetzt verinnerlicht und ich zeige jetzt eine Reaktion gegen Union.
Positive Spiegelneuronen.
Das ist bei mir aber ja auch immer der Fall. Immer wenn ich ein bisschen pessimistisch ins Spiel gehe, gewinnen wir meistens. Und bei Bochum war ich optimistisch und dann war es komplette Scheiße.
Ja. Deswegen Union, die sind richtig gut. Die haben auch einen super Trainer momentan. Die haben einen neuen Trainer, der ist richtig gut. Die waren jetzt auch richtig gut gegen Mainz. Ja, das wird ein ganz schweres Spiel.
Tja.
Und zu Hause können wir ja sowieso keine Tore schießen, außer gegen Kiel. Das ist ja tatsächlich so ein Thema.
Gestern mir das Union-Spiel angeguckt und sagte dann so auf Nachfrage meiner Gattin, denn ja, Union hat gewonnen und sie fragte schon während des Spiels so, warum bist du denn so schlecht gelaunt? Also es ist ja nun, ne? Und ich so, ja, nee, Union sowieso, weiß nicht und so. Und dann irgendwann ratterte es bei ihr dann und sie, ach, da ist der Baumgart-Trainer, ne? Und ich so, ja, okay, dann weiß ich jetzt auch Bescheid. Ja, also das ist so, dass diese Psychospielchen, die er sich garantiert ausdenken wird für Sonntag, das ist so das, wo wir auf jeden Fall gut vorbereitet sein müssen. Und dann sind die immer noch zu gut für uns natürlich und wir verlieren. Aber nein.
Ja, genau. Muss alles abrufen, maximal an die Leistungsgrenze gehen.
Oh yes.
Darunter geht's nicht. So sieht's nämlich aus. Das Spiel werden wir bestreiten ohne Erik Smith. Der ist nämlich gesperrt. Und jetzt könnt ihr mal eure Köpfe rauchen lassen. Wer wird denn anstelle von Smith in der Innenverteidigung spielen?
Ich bin am ehesten bei Sands. Oder vielleicht hier, wer hat das letztes Mal gemacht? Ritzka oder so.
Ritzka hat das in Stuttgart gemacht, ja. Genau. Als Smith da raus ist, da hat das Ritzka gemacht. Da fehlten ja auch, da war damals auch Shigawa, der war krank. Der war zwar mit dabei, aber stand im Kader, aber war krank. Und dann haben halt Wahl, Nemeth und Ritzka in der Innenverteidigung gespielt.
Ja, das ist ja genau das Problem, dass Cigala auch wieder gesperrt sein wird, also immer noch durch seine rote Karte in Bochum. Und der deswegen, der wäre für mich eigentlich der erste Nachrücker. Und da das nicht passieren wird, ich glaube, ich würde Sands nehmen, weil ich Ritzka als Ersatzspieler für die Außen zurückhalten möchte, quasi als Option.
Ah ja, okay. Ja, also Sands hat das ja gespielt, also vor allem diese zentrale Innenverteidigerposition, das kann man ihm auch absolut zutrauen. Ich könnte mir das auch gut vorstellen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, boah ey, Irvine und Sands da im Zentrum, das hat schon brutal gut funktioniert. Und Lars Ritzka auf der linken Innenverteidigerposition in Stuttgart hat auch richtig gut funktioniert. Das heißt, das könnte ich mir auch vorstellen. Grüße an dieser Stelle übrigens, wir hatten das ja diskutiert, ich habe das noch gar nicht irgendwie anders erwähnt. Grüße an dieser Stelle übrigens an eine enge Verwandte, gehe ich jetzt von aus, von Lars Ritzka, die mich im Vorbericht vor dem Stuttgart-Spiel darauf aufmerksam machte, weil ich hatte behauptet, geschrieben, dass Lars Ritzka in Verl schon mal Innenverteidiger gespielt hat. Und da wurde ich völlig zu Recht, wurde ich darauf hingewiesen, dass er das überhaupt nicht gemacht hätte und man ihm aber trotzdem diese Rolle zutrauen könne. Grüße an dieser Stelle eins in die Familie Ritzka. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, genauer möchte ich nicht werden, aber in die Familie Ritzka kann man das ruhig schicken. Also Grüße.
Also du kannst es ja erklären. Wir haben in den Kommentaren sieht man ja einen Namen stehen klar. Und wir sehen zusätzlich im Background quasi die E-Mail-Adresse. Und diese E-Mail-Adresse deutete darauf hin, das, was Tim gerade gesagt hat.
Es sei denn, man macht das so wie du und benennt sich einfach nach seinem Lieblingsspieler. Leo Manzi.
Bruder.
@hotmail.de oder was.
Ja, kann auch sein. Dann ist sie einfach nur Fan. Auch dann wird sie das besser gewusst haben als du offensichtlich.
Hat sie auf jeden Fall. Und sie erklärte ja auch, dass Lars Ritzka das sehr gut können würde. Und das hat sich dann ja auch bewiesen. Das heißt, die hat Ahnung von Lars Ritzka und von Fußball. Sehr schön, fand ich das. Die Diskussion mache ich natürlich wieder auf und werde das natürlich, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass an diesem Duo Sands Irvine, ich könnte mir vorstellen, da wird nicht dran gerüttelt. Und was ist überhaupt mit Carol Metz?
Noch nicht. Also der würde natürlich dahin passen, aber der ist, glaube ich, noch nicht so weit. Fertig.
Ja, es könnte eng werden, ne? Wer allerdings vor der Rückkehr stehen wird gegen Union ist Elias, a.k.a. der Messias Sard, der jetzt aller Voraussicht nach zurückkehren wird. Was natürlich den Konkurrenzkampf auf der offensiven Außenbahn noch weiter anheizt. Ich teaser hier nur schon mal für meinen Nachdreher zum Heidenheim-Spiel, bei dem ich mich diesem Thema natürlich auch widme, wo man jetzt auf einmal aus einer völligen Krisenposition ein völliges Überangebot erzeugt hat. Und was das bedeutet für das Spiel des FC St. Pauli ist natürlich enorm, aber Elias Hart kommt zurück. Meint ihr, der steht sofort in der Startelf?
Nee. Ich glaube, da wird noch eingewechselt und dann. Aber Startelf ist, glaube ich, nochmal, das wäre schon schnell.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn der Bedarf größer wäre auf der offensiven Außenbahn, dann hätte er schon gespielt. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie noch ein bisschen warten. Und dass der aber wahrscheinlich auch schon richtig fit ist. Die Frage ist nur, wenn du sagst, der hat 45 Minuten, fängst du mit ihm 45 Minuten an oder sagst du, ja, wenn es gut läuft, dann muss er vielleicht nicht eingewechselt werden. Kann ja auch sein, dass man sagt, okay, dann spielst du nicht spielst du halt weniger so ungefähr.
Ja, wenn er schon 6-0 steht, ne, warum willst du denn den da noch reinwerfen? Dann kann er sich lieber noch schonen.
Ja, oder du sagst dann, jetzt führen wir schon 6-0, dann bringe ich ihn extra, damit er noch ein bisschen auf Temperatur kommt. Aber das wird ja ein ganz schweres Spiel, Mike. Wir führen da ja nicht 6-0, sondern es wird ein ganz schweres Spiel. Wir haben einen guten Trainer, Union. Und da müssen wir aufpassen.
Also jemand, der nicht bei 100% ist, sondern wo ich vorher schon weiß, der kann nur, you name it, 30 Minuten, 45 Minuten spielen, den bringe ich nicht von Beginn. Sondern den bringe ich dann situativ je nach Spielsituation, einfach um dann die Chance zu haben, dass er vielleicht auch dann mit seinem Tempo dann da nochmal eingreift. Ich glaube, das war ja auch jetzt bei Dapo, der hat die ja stehen lassen, wahrscheinlich auch, weil die alle schon, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen nachgeprüft, von Anfang an spielten und er einfach erst seit 10 Minuten drin war. So, der ist natürlich dann, A ist der eh schneller und B hat er noch die komplette Fitness gehabt. Und das wäre natürlich bei Saad dann genauso, wenn du den reinbringst später. Und ich glaube, also ich habe ja immer noch keine Ahnung von Taktik, aber das, was ich deinen Texten entnommen habe, ist ja einfach, dass wir unter anderem auch deshalb Weishaupt geholt haben, gar nicht, weil Saad jetzt verletzt ist oder auch nicht zwingend deshalb, sondern eben einfach, um sowohl für Saad als auch für Dapo noch eine Alternative zu haben, weil du diese Position auf den Außen, so wie sie bei uns gespielt wird, die ist einfach so laufintensiv, dass es da gut ist, jemanden einwechseln zu können.
Und jetzt haben wir ja, wenn jetzt Elias Saad zurück ist, dann können wir ja doppelt wechseln, können wir alle 30 Minuten jemanden neuen reinbringen. Starten Dapo und Morgan Gilavugi, dann kommen Scott Banks und Elias Saad rein und dann kommen Noah Weishaupt und Erik Alstrand kommt dann rein. So sieht es nämlich aus.
Ja, Auf den Wechsel in der 30. Minute und die Reaktion des Publikums bin ich jetzt schon sehr begeistert.
Ja, ich auch. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist das, was du gesagt hast mit Dapo, dass der reinkommt und natürlich frischer ist als die Gegenspieler und das ein Riesenvorteil ist. Das hat man auch zu Saisonbeginn gesehen, als Dapo und Elias, als die immer in der zweiten Halbzeit gegen Augsburg, gegen Union reingekommen sind und dann nochmal richtig was bewegt haben. Da hat man das auch gemerkt, fand ich. Da hat man immer schon gedacht, so, das ist tatsächlich die größte, ich spreche jetzt mal martialisch, die größte Waffe, die man hat beim FC St. Pauli, dass man eben spät im Spiel oder später im Spiel nach 60 Minuten noch einen Spieler bringen kann von der Qualität auf der Außenbahn, der schon gegen eine müde Defensivreihe spielt. So, ne? Das ist natürlich echt richtig gut, wenn du da so gut besetzt bist. Und jetzt mit Noah Weishaupt hast du natürlich Scott Banks, ist auch wieder zurück. Elias Hart kommt zurück, das ist natürlich schon gut, schon sehr gut. Ich hoffe, dass das auch alle so annehmen und so verstehen, was das für ein großer Vorteil für das Team und auch für jeden Einzelnen ist, wenn man da auch vielleicht mal später reinkommt. Das hat Alexander Blasin hat das ja zu Saisonbeginn so ein bisschen versucht aufzuweichen und gesagt, ja, Startelf, das möchte er gar nicht so hervorheben, sondern möchte eher so das Team als Ganzes begreifen und dann eben die 15, 16 Spieler, die eingesetzt werden, so als Ganzes begreifen, weil die alle ihre Rolle im Spiel haben und wahrscheinlich auch dann ihren Zeitpunkt, bei dem es wichtig wird für sie, so, ne? Und da muss man ein bisschen hinkommen, dass man nicht immer sagt, boah, Startelf. Schreibe ich natürlich jetzt auch im Nachdreher für Heidner, sage ich, Startelf-Debüt für Noah Weishaupt und James Hands. Und das hebt man ja immer hervor und so, aber dabei ist es, aus Trainersicht ist es, glaube ich, du kannst es auch besser kommunizieren, wenn du sagst, du, pass auf, du bleibst von draußen und dann kommst du irgendwie für die letzten 30 Minuten rein oder so, weil du dann richtig Power hast und so. Ich glaube, da kannst du das anders kommunizieren, wenn du dann sozusagen diese Startelf als Manifestation der besten Spieler sozusagen, wenn du das so ein bisschen auflöst. Vielleicht, weiß ich nicht. Haben wir noch was fürs Unionsspiel, was wir wissen müssen?
Nee, Sonntag 17:30, ganz scheiß blöder Anschlusstermin, finde ich, aber gut.
Das finde ich auch. Dann lasst uns doch mal kurz in den Redaktionsplan reinschauen. Ja, blättert alle die Seite auf. Wir haben ja extrem viel gemacht letzte Woche, ne? Also das ist natürlich auch englische Woche, ist natürlich auch brutal. Und dann verlängert Marvin Schmitz noch seinen Vertrag. Und Nina ballert die Verein- und Fanszene-Artikel staccato-mäßig raus. Das hat man schon gemerkt. Da gehen wir auch alle ans Limit und merken auch, okay, englische Wochen. Ich meine, so ein Verein wie Heidenheim, die lächeln ja nur ganz müde darüber, wenn wir sagen, boah, englische Woche ist aber anstrengend. Und dann sagen die, ach was. aber für uns ist es auf jeden Fall immer noch mal eine neue Herausforderung mit dem Ganzen, was wir so an regulären Artikeln haben, die rauskommen. Und da muss ich ehrlich gestehen, da freue ich mich auch ein bisschen auf diese lange Woche jetzt, dass das bis Sonntag geht. Ne? Also Pressekonferenz ist dann erst Freitagnachmittag. Und dann hat man sozusagen auch richtig Zeit und hat ein freies Feld zum Spielen und ich habe schon wieder ganz viele Ideen, was man schreiben könnte. Aber wir fangen erstmal an mit, gibt es ein nach dem Spielgespräch?
Nein. Nicht, nee. Doch. Ah, Entschuldigung, ich war in der Spalte verrutscht. Doch, gibt es. Also, und wenn ich das richtig sehe, Kasche, Frau Nea und Yannick.
Und Yannick. Ja, dann war Yannick wahrscheinlich da.
So lese okay. Ich das. Genau. Da steht aber weder Datum noch Uhrzeit. Das wird also, ich nehme mal an, die werden wahrscheinlich heute aufnehmen und dann wird das wahrscheinlich morgen erscheinen. Und dann ist morgen Abend Aufzeichnung von Heini, also Michael, mit Carsten von grenzenloseisern.de. Die sollen dann auch schon wahrscheinlich morgen Abend das Ganze noch veröffentlichen.
Morgen Abend schon?
Ja, oh, steht hier.
Dienstag, ja, okay. Ja. Also ich veröffentliche heute noch einen Nachdreher, heute am späten Nachmittag irgendwann, zum Heidenheim-Spiel. Da geht es um all die Themen, die wir besprochen haben, Saad-Rückkehr, Konkurrenzkampf, Sands, Startelf-Debüt, gelbe Karte für Erik Smith und ein bisschen um Johannes Eggestein, weil er einfach richtig gut war. Und genau, dann gucke ich jetzt einmal Nina an. Hast du dich schon mit der Fanszene von Union Berlin befasst?
Ja, ich wollte den heute oder morgen fertig machen. Und dann kann er irgendwann diese Woche raus. Aber ich
dann überlegen wir das doch so, dass wir machen heute den Nachdreher. Dann erscheint am Dienstag das vor dem Spiel. Aber es erscheint jetzt Dienstagabend. Naja, gut, der heutige Nachträger, wenn er spät veröffentlicht wird, dann zieht er ja auch noch in morgen rein. Dann machen wir das so und dann machen wir vielleicht am Mittwochmorgen Verein und Fanszene Union.
Ja.
Und dann habe ich da noch eine weitere Artikelidee. Ich würde mich nämlich mal gerne mit der Defensive des FC St. Pauli befassen, weil wir die zweitbeste Defensive der Liga haben. Und da sowas muss man ja auch völlig unreflektiert mal abfeiern. Bisschen mehr Reflexion ist vielleicht ganz gut, aber das muss man natürlich abfeiern. Und ich habe das Gefühl, weil ich die Zahlen für James Sands gesehen habe und dann so ein bisschen mausgerutscht bin quasi und dann bei Hauke Wahl gelandet bin, dass Hauke Wahl eine ganz schön gute Saison spielt. Und das möchte ich mir mal genauer anschauen.
Habe ich auch das Gefühl und ich habe keine Ahnung von Zahlen.
Genau, und deswegen, das wird dann wahrscheinlich am Donnerstag erscheinen. Das würden wir am Donnerstag machen. Und dann ist am Freitagnachmittag die Pressekonferenz für das Spiel. Das heißt, am Samstag erscheint der Vorbericht.
Ja.
Gibt es noch weitere Artikel, Berichte, Ideen, die wir veröffentlichen wollen in dieser schönen langen Woche?
Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag erscheint die Lage.
Das ist klar. Achso, völlig klar.
Vielleicht eröffnet der DFB ja noch das Urteil zu Bochum gegen Union. Vielleicht kann man sich da noch mal ein bisschen zu auslassen, weiß ich noch nicht.
Oh, wann ist denn die TV-Geldentscheidung? Ist die nicht jetzt noch im Januar?
Nee, ich glaube, die ist noch im Januar, aber nicht diese Woche. Ich glaube, das ist erst am 30., 31. oder so. Also das dauert, glaube ich, noch.
Ah, okay.
Aber wer weiß, was uns sonst noch so an Themen vor die Füße fällt, ne? Also was wie hier die Polizeikostendebatte oder so, das passiert ja dann auch immer noch recht spontan. Aber selbst wenn wir nichts mehr Schriftliches diese Woche zusätzlich verkaufen, haben wir ja auf jeden Fall noch einen Live-Termin, wo jeder gerne vorbeikommen kann.
Oh yeah.
Erzähl.
Ich weiß, worüber du sprichst, Mike. I know what you're talking about.
Okay, weiter.
Nina, du kannst am Mittwoch wieder ins Clubheim kommen und wirst wieder auf eine Leinwand starren und nicht so lange warten wie bei einer VAR-Prüfung, aber so lange könnte dein Gehirn rauchen bei den Fragen des Clubheim-Fußball-Quizzes, die ich mir überlegt habe. Denn am Mittwoch ist es wieder soweit. Mittwoch, 19.10 Uhr geht's los. Das Clubheim-Fußball-Quiz. Haben wir das Clubheim-Fußball-Quiz oder Fußball-Clubheim-Quiz oder einfach nur Clubheim? Ist ja auch egal.
Es gibt ein Quiz im Clubheim. FCSP-Quiz im Clubheim.
Oder so. FCSP-Quiz im Clubheim. So haben wir es genannt. Und genau, das hat jetzt wir haben uns eine Regel, oder ich habe mir überlegt, dass ich das alle 2 Monate schaffe. Habe jetzt auch schön, habe mir 2 Monate lang habe ich mir Fragen überlegt. Und da sind schon wieder einige dabei, wo ich denke, so, oh, hoffentlich, da kriege ich Ärger von Mike für die Frage. Aber würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Leute kommen und teilnehmen. Letztes Mal hat es, glaube ich, weiß ich nicht, du kannst es besser beurteilen, Mike, hat es, glaube ich, sehr vielen Leuten sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und nur damit ihr wisst, es wird nicht zu schwer, ne? Da kommen halt so Fragen, wie sortieren sie die Kinder der Mittelfeldspieler nach ihrer Schuhgröße und so, also nichts, was man nicht wissen kann.
Kinder der Mittelfeldspieler. So, jetzt pass mal auf. Welche Mittelfeldspieler beim FC St. Pauli haben denn schon Kinder?
Das weiß ich nicht.
Ja, überleg doch mal.
Ja, das ist ja die erste Quizfrage. Das erzähle ich doch jetzt hier nicht, bitte.
Ich überlege gerade. Also Erik Smith hat auf jeden Fall ein Kind. Adam Sigala hat auch Kinder.
Ja, Erik Ohlschlegel hat gerade 2 bekommen.
Zwillinge, ja.
Aber Simon, die Schuhgröße Simon, ist dann auch die kleinste, logischerweise.
Simon Zoller hat ein Kind.
Da war noch kein Mittelfeldspieler dabei. Du, wir müssen die Zeit jetzt ja hier auch nicht noch, ne? Das sollen die Leute mal als Hausaufgabe zum Quiz mitbringen.
Genau, zum Quiz, genau. Wie viele Mittelfeldspieler des FC St. Pauli haben Kinder? Sehr schöne Frage. Genau. Also, zu tun haben wir auf jeden Fall genug und genau, Mike, vielleicht streust du in die Lage morgen nochmal eine von den Fragen, die wir letztes Mal hatten beim Quiz.
Yes.
Zum Warmwerden sozusagen und genau. Da ich dieses Quiz auch noch ein bisschen vorbereiten muss und den Nachträger noch fertig schreiben will und sowieso wahrscheinlich nochmal irgendwas aufpoppt. Stichwort Johannes Eggesteins Vertrag läuft aus, wenn ich das richtig gelesen habe, in einem anderen Medium. Da müssen wir uns mit befassen. Allein schon nach der Leistung gegen Heidenheim.
Also wichtiger wäre, dass Bornemann sich damit befasst, aber gut.
Ja, so, ja, klar. Geil. Wir steigen mit ein in die Vertragsverhandlung. Der Millerton steigt mit ein.
Was können wir? Der soll bei uns unterschreiben. So.
Er soll bei uns unterschreiben. So nämlich. Der studiert auch Psychologie, ne?
Hat er das nicht mal? Also, ich weiß nicht, ob er das noch tut.
Ja, oder er hat das angefangen.
Da kannst du ja mal in der nächsten Pressekonferenz Alexander Blessin danach fragen, wie denn der Studiumstand bei Jojo Eggestein ist.
Du, ich muss erstmal, das habe ich mir jetzt fett notiert für Sonntag, ich muss erstmal Jackson Irvine fragen, wie das mit der Seitenwahl ist, ob die bewusst auf die Süd spielen in der ersten Halbzeit. Mhm. Das darf ich nicht vergessen.
Mach das nur, wenn wir gewinnen, bitte.
Da kann nö, ach, ich frag Hauke Wahl einfach. Wichtige Hauke. Frage. Hauke, bleib noch mal stehen. Ich habe eine ganz wichtige Frage für dich.
Frag doch mal bitte Jackson, was er da eigentlich immer falsch macht bei der Wahl. Genau. Das ist doch, bei der Wahl vor allem. Und dann noch so ein Haha dahinterher. Bei der Wahl, haha. Dann ist Hauke bestimmt richtig begeistert von dir.
Ja, genau.
Dann greift er durch das Gitter durch und gewinnst eine Reise.
Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Genießt es, mit diesem Sieg gegen Heidenheim noch ein paar Tage länger schwanger zu gehen.
Sagt man so. Redewendung Terror hier heute ist ja wahlweise.
Scheiß.
Man geht nicht damit schwanger, wenn man schon gewonnen hat. Oder du willst noch
mit ja, dem stimmt.
Sieg gegen ihn. Nee, also das ist ja, du redest dich um Kopf und Kragen.
Nicht schwanger mit. Nein, man will, ja, wir müssen es.
Freut euch über den Sieg vom Wochenende, wolltest du sagen.
Ende, wir müssen jetzt Ende. Ich mache das wie der Capo von 1860 damals in der Relegation gegen Regensburg und mache einfach so eine Ende-Geste. Vorbei jetzt. Schnell.
Gut, tschüss.
Ciao.
Tschüss.